herzlich willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts, Business-Mentorin und Friedensstifterin, absolute Sichtbarmacherin, kreative Visionärin, manchmal auch das Chaos in Person und im Kern ein absoluter Herzensmensch. Fühle ich oder fühle ich nicht, sind meine Indikatoren, um Entscheidungen in meinem Leben zu treffen. Und wie das geht, wie du raus aus dem Kopf und rein in dein Gefühl kommst, das lernst du hier herrlich ehrlich in meinem Podcast. Dieser Podcast steht für Authentizität und ich teile meine persönlichen Erfahrungen auf meinem Weg mit dir, zeige dir auf, wie es nicht geht, damit du lernst, wie es geht. In diesem Podcast führe ich Interviews mit sichtbar authentischen Menschen, die mich und die Welt bewegen und auch dich inspirieren können. Dieser Podcast verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Er steht für Mut, Ehrlichkeit, Authentizität und Stärke. Herzlich willkommen und schön, dass du heute bei einer neuen Folge mit dabei bist. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder mit dabei bist. Und heute habe ich hier keine Frau im Interview, sondern einen Mann. Mhm. Ich glaube, du bist erst der zweite oder dritte. Hallo,
echt?
Simon.
Hi, Christina. Ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Simon Thon ist, beziehungsweise wie fange ich eigentlich an? Also ich kann dich jetzt hier vorstellen, wir können aber auch direkt so einsteigen. Ne?
Lass uns direkt rein.
Du bist alles, von allem ein bisschen.
Ja, zumindest im kreativen Bereich. Ja. Ne? Also Anwalt oder Steuerberater bin ich überhaupt nicht. Aber
du bist ein kreativer Kopf und da sind wir sehr ähnlich. Wir haben ein unfassbares Portfolio. Ich habe dir 3 Seiten im Vorgespräch geschrieben. Mhm. Ein kreatives Chaos auch. Aber wir fangen mal da an, nicht was du machst, sondern woher wir uns kennen. Also ich habe einen Teil meiner Jugend mit dir verbracht, immer mal so irgendwie eine Party. Dann hast du meine Hochzeit 2015 fotografiert. Stimmt. Und man verfolgt sich immer so ein bisschen. Und letztens suchte ich wieder einen Fotografen und sagt mein Mann, du musst jetzt doch einfach mal Simon anrufen. Da habe ich gesagt, das ist super, weil über Simon könnten wir jetzt auch mal über seinen Job reden, weil es passt so gut in meinen Podcast. Du hast Kunst studiert,
Kommunikationsdesign. An einer Kunstakademie.
Ja, okay. Mhm. Und erzähl mal, was man da so gelernt hat. Darüber haben wir uns gerade unterhalten.
Ja, eigentlich alles oder nichts. Also von Logo-Gestaltung, Typografie, Illustration, Programmieren, Fotografie. Man hat alles so ein bisschen mitbekommen. Und die Besonderheit an der Kunstakademie ist, dass es schon ein bisschen alternativer war als an der FH.
Ja.
Also man ist schon auch 2 Jahre, saß man nicht wirklich vorm Rechner, sondern hat Farblehre nach Goethe und war ein bisschen im Wald unterwegs. Und
also
hat
von allem auch ein bisschen.
Aktmalerei, genau. Man hat alles so ein bisschen kennengelernt. Ja, und eher auf einer künstlerischen Ebene.
Du hast gerade gesagt, alles und nichts. Und im Business geht es immer um Positionierung. Und du hast vorhin selber so gesagt, ich möchte ja auch nicht die Dönerbude sein. Aber bist du auch nicht, habe ich dir ja auch gesagt.
Die auch Pizza und Pommes. Und
genau, genau. Die Dönerbude, die noch Pizza, Schnitzel und Pommes anbietet.
Ja.
Für mich bist du eins und das ist Qualität und vor allem präsent. Also das ist einfach so, wir haben gerade so im Vorgespräch auch über dich als Fotograf gesprochen. Hochzeiten machst du immer mal wieder und sagst, das steht gar nicht auf meiner Homepage, aber wenn ich auf einer Hochzeit bin, dann kommt die nächste Hochzeit und die übernächste Hochzeit. Du bist 2,07 Meter groß und bist der unsichtbarste Fotograf, den ich kenne, muss ich sagen.
Ja.
Und du hast vorhin so schön gesagt, du hast versucht, zeitweise auch dich so diesem Fotografenbild, diesem klassischen Fotografenbild anzupassen, hat nicht so gut funktioniert.
Nee, genau. Also bis ich das erstmal für mich erkannt habe, dass das auch ein Vorteil sein kann und dass ich mit meinem Wesen, wie ich bin, die besten Fotos mache, wenn ich einfach mich nicht verstelle. Das hat wirklich gedauert. Die ersten Jobs, das waren dann teilweise in der Modebranche. Da bin ich aufgelaufen und war überhaupt nicht ich selber. Und das liegt wahrscheinlich auch im Alter. Da war ich erst 20 oder 21. Und das kam aber immer mehr, dass ich das auch als Vorteil erkannt habe, dass ich mit meiner zurückhaltenden, ruhigen Art auch gute Fotos machen kann.
Nicht nur gute, sondern sehr gute Fotos, weil sie transportieren eins und das sind Emotionen. Also wenn man jetzt meine Hochzeitsbilder anguckt von 2015, dann hat man da nicht diese klassisch gestellten Brückenbilder und wir stellen uns jetzt alle in den Torbogen und jetzt haben wir uns alle in einer Fünferkette lieb, so, ne? Also die Bilder sind so situativ entstanden und haben aber alle, und die sind mir letztens noch in die Hand gefallen, das war auch ein Grund, warum ich mich bei dir gemeldet habe, alle eine Emotion. Also man merkt in den Bildern die Beziehung zwischen den Menschen auf den Bildern.
Mhm. Ja.
Das ist krass. Also du nickst so, aber das ist krass. Du siehst und spürst und bist auch super sensibel. Du siehst die Beziehung der Menschen.
Mhm. Ja, genau. Also das ist mein Anspruch an so dokumentarische Arbeiten. Eigentlich am liebsten würde ich überhaupt nicht eingreifen. Ich bin einfach nur da. Ich gehe umher, bin da ein bisschen Hobbypsychologe. Ich gucke, wo entsteht gerade eine gute Situation oder welchen Augenblick gilt es einzufangen. Mhm. Und genau da fühle ich mich wohl. Ich tiger rum wie so ein kleiner Panther und passe einfach gut auf und genau, versuche zu analysieren.
Situativ sichtbar machen ist, glaube ich, einfach deine Stärke. Und ich erinnere mich noch so daran, dass das Bilder waren, die man hätte so auch nicht stellen können. Also das ist einfach Leben, was du fotografierst. Und wir haben gerade darüber geredet, du bist ein Junge, der aus Hamm kommt, aber der Sascha hat so schön gelacht, als ich gesagt habe, ach, vielleicht kann der Simon meine Businessbilder auch machen. Hat er gesagt, ja, letztens Fashion Week, jetzt Christina Heinrich, ist gar kein Thema. Und du hast unter anderem auch die Fashion Week in Berlin fotografiert.
Ja, genau. Das mache ich zweimal im Jahr, werde ich dafür gebucht, genau. Ja, also ich schaue mich an, ich bin kein Fashion-Typ. Ich werde da genau für diese Qualität, glaube ich, auch gebucht, dass ich einfach da bin und das dokumentiere, was an diesem Tag so passiert. Auch Emotionen, auch genau diese echten Momente in Anführungsstrichen. Genau, das ist so der Grund, warum ich da immer auflaufe. Und das ist für mich eine komplett fremde Welt. Voll. Aber hatten wir auch gerade schon kurz drüber gesprochen. Das liebe ich an diesem Job, dass ich in solche absurden Situationen geworfen werde. Ein Tag Fashion Week, am nächsten Tag Stahlproduktion, am übernächsten Tag mit einem Politiker irgendwo unterwegs. Also das ist das liebe ich.
Voll. Und du hast gerade so schön gesagt, also 2,07 Meter habe ich zu dir gesagt, ist natürlich auch ein totaler Vorteil. Du bist so der Adler, der im Hintergrund steht und eigentlich den Überblick von allem hat. So die kleinen Fotografen müssen immer in die erste Reihe rennen, damit sie überhaupt was sehen.
Ja.
Und da kommt dir deine Körpergröße doch wirklich zugute. Und gleichzeitig ist es so, du sagtest dann, naja, 30 Menschen rennen auf ein Bild und machen dann aus einer Perspektive ein Bild und du stehst da und denkst dir, nee, meine ich.
Ja, nein, dann mich da so durchzusetzen und da werden auch wirklich die Ellenbogen ausgefallen.
Voll. Also wenn man das so auch im Fernsehen sieht, denke ich mal so, boah, das ist nicht gut. Also
das Blitzlicht, Gewitter, das ist wirklich so, wie es auch im Fernsehen ist, das ist echt schrecklich. Nee, da bin ich immer froh, dass ich dafür gebucht werde, zu dokumentieren. Und dann gehe ich lieber auf die andere Seite und dokumentiere da diesen Haufen von 30 wilden Fotografen. Und
das ist geil, stimmt. Du kannst ja einfach dokumentieren, die waren alle irre, aber ich war dabei.
Ja, genau.
Sehe ich dich auch gar nicht, ehrlich gesagt, da irgendwie die Ellbogen rausholen und dich da in die erste Reihe boxen. Und gleichzeitig machst du dann aus einer anderen Perspektive ein Bild. Und das steht ja auch einfach für diesen Perspektivwechsel, den du einfach in deinem Job auch total lebst. Also du hast gesagt, zum einen, wenn ich dich jetzt auf einer Party treffen würde, was wäre deine Antwort, wenn ich frage, Simon, was machst denn du aktuell? Also ich höre die Frage auch total offen, denke mir dann immer so, ja, also momentan Seminar und vielleicht noch ein bisschen Podcast und Business Coaching, ja, okay, aber alles so ein bisschen.
Ja, genau. Da müsste ich immer erstmal kurz in mich gehen und überlegen, ja, was hast du so die letzten Monate gemacht? Und da gab es schon verschiedene Antworten, also von Fotograf über Filmproduzent, über Künstler. Je nachdem, was gerade Phase ist, wenn Corona ist und ich keine Fotojobs habe, dann bin ich doch eher Künstler und male Bilder. Also das ist wirklich situationsabhängig, was ich dir da als Antwort gebe.
Und das ist richtig cool, weil die Ergebnisse einfach so für sich sprechen. Also sind wir bei der Qualität. Wenn du was machst, machst du das immer super gut. Also du spürst auch erstmal rein, ist das mein Kunde? Kann ich mir das vorstellen? Sehe ich mich da und kann ich dann eine gute Qualität liefern? Also wenn die Fashion Week jetzt anruft und du sagst, guten Tag, also wir würden sie gerne buchen und du sagst, nee, spüre ich nicht. Also du merkst auch schon, die Energie spürst du nicht, dann machst du das auch nicht, ne?
Nee, genau, beziehungsweise es gibt schon die ein oder anderen Jobs, die habe ich dann einfach mal gemacht und habe dann aber dabei feststellen müssen, das ist nicht meins gewesen. Und ich sag mal, dieses Dokumentarische, auf das ich doch jetzt schon echt so ein bisschen mich spezialisiert habe, das ist ja anwendbar für jede Welt, von der ich gerade gesprochen habe. Also da kannst du mich auch in Welten stoßen, in die ich nicht gehöre, wie zum Beispiel die Fashion Week. Und trotzdem funktioniert das irgendwie. Dann laufe ich trotzdem da rum und beobachte und sehe das, was ich so sehe. Also da bin ich ja so gesehen flexibel. Da gibt es jetzt nicht die Welten, die ich nicht betrete. Die gibt es mit Sicherheit. Aber
und gleichzeitig muss man einfach sagen, bedient das ja auch ein Bedürfnis von dir, dass du gesagt hast, Menschen sind dir einfach wichtig und du liebst es, die kennenzulernen und mit denen in Austausch zu gehen und ja, neue Facetten kennenzulernen, was dir dann ja auch wieder neue Welten eröffnet.
Ja, beziehungsweise, um bei diesem Beispiel Fashion Week zu bleiben, da habe ich kaum Austausch, da bin ich wirklich einfach nur da und ich glaube, dass die Menschen wären mir auch ein bisschen fremd, ehrlich gesagt. Ja, also es ist eine andere Gesellschaft, in der ich da bin. Aber das ist ein Bedürfnis zu beobachten und einfach da diese Welt mal kennenzulernen und die mit meinen Augen zu betrachten.
Und es ist cool, dass du es sagst, weil Beobachten ist ja auch ein Bedürfnis und beim Beobachten lernen wir ja auch total viel. Wir sehen was, also wenn wir ein feinfühliger Mensch sind und nur beobachten, dann sehen wir ja auch, was wir wollen und was wir nicht wollen und was wir wahrnehmen und sich am Ende dann vielleicht auch gerade nach hinten raus total bewahrheitet. Also ich bin zwar immer sehr extrovertiert und gleichzeitig kann ich mich auch total zurückziehen in Situationen und einfach nur rein spüren und beobachten und sag dann nachher, das und das wird passieren und dann sagen immer alle so, als ob. Aber ich analysiere Menschen. Also ich kann einfach beobachten, wie sind die miteinander, in welcher Beziehung stehen die zueinander und ich kann genau den Weg voraussagen. Mhm. Und ich liebe das total. Und gleichzeitig sind wir da an dem Punkt, ich habe dich vorhin gefragt, wie bist du denn nach Berlin zur Fashion Week gekommen? Und hast du gesagt, ja, das kann ich dir, glaube ich, im Nachgang bestimmt nochmal irgendwie rekonstruieren. Aber es ist einfach Beziehung. Also Beziehungspflege, derjenige kennt den und dann wird dein Name in den Ring geschmissen. Und nicht, weil du den krassesten Social-Media-Auftritt hast und permanent präsent bist, oder?
Und ich glaube, das beste Marketing ist wirklich, die Jobs gut zu erledigen. Voll. Ich hatte mal einen Dozent an der Uni, der hat mal von einem so einem Job erzählt, da hat ihn irgendein anderer Vater aus dem Kindergarten gefragt, kannst du nicht bitte mal hier den Kindergeburtstag von meinem Kind fotografieren? Und der dachte, oh, das ist eigentlich überhaupt nichts für mich, aber aus irgendwelchen Gründen hat er sich breitschlagen lassen, hat das dann gemacht. Und er sagt, das bringt jetzt nichts, wenn ich das jetzt hier so irgendwie halbherzig mache. Wenn ich das mache, dann haue ich hier richtig tolle Emotionen, Kinderfotos raus. Und dann sah dann irgendein anderer Vater war dann, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendein Staubbein in so einer Staubsaugerfirma oder sowas. Oder zack, war er auf einmal da, der Haus- und Hoffotograf. Also es ergibt sich irgendwie immer was aus einem Job, glaube ich. Ja, auch. Voll. Also ich würde nie einen Job machen, wenn ich da keinen Anspruch dran hätte, den auch gut erledigen zu können.
Voll. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man einen hohen Anspruch an sich und seine Arbeit hat. Also keinen perfektionistischen, aber schon sagt, wenn ich das mache, mache ich das in einer guten Qualität oder gar nicht. Weil nach hinten raus ergibt sich daraus immer wieder was. Und ich meine, in der Social-Media-Welt wird ja immer so präsentiert und dargestellt, es ist alles möglich und das auch bitte über Nacht. Also wie lange machst du den Job schon?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe mich 2007 habe ich meine Selbstständigkeit hier am Gewerbeamt als Kleinunternehmer angemeldet. Genau, habe das aber erstmal so alles nebenbei so ein bisschen gemacht. Und ich glaube, jetzt gut seit 12 Jahren mache ich das hauptberuflich selbstständig.
Crazy.
Ja.
Also muss man ja sagen, bist du ja schon fast volljährig in der Nähe. Es ist bald volljährig, deine Selbstständigkeit. Ja. Nächstes Jahr kannst du dann mal, oder übernächstes Jahr kannst du dann mal feiern. Ne?
Ja, stimmt. Ja.
Crazy. Mhm. Du bist aber super vielseitig auch und bist ja auch Papa und hast in dem letzten Jahr auch ein Kinderbuch rausgebracht in einer limitierten Auflage, was auch in unserem Kinderzimmer steht. Was war der Antrieb dieses Kinderbuchs? Cool.
Ja, wie bei so vielen aus unserem Freundeskreis kam die Schwangerschaft unseres ersten Kindes parallel zu, wir haben auf einmal Corona und natürlich viel Zeit und ich dachte mir, das nutze ich und schreibe vielleicht mal ein Kinderbuch für unser erstes Kind, was noch gar nicht da war. Genau, und dann lag das jetzt fast 3 Jahre in der Schublade und dann dachte ich mir, das ist zu schade, um zu verstauben und habe dann mal die Eva angerufen, Illustratorin, Freundin von mir. Krass. Die ist Eva Künzel, die macht hauptberuflich Kinderbuchillustrationen.
Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen.
Genau.
Dass ich gesagt habe, ich habe auch Bock, ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch für Kids auf den Markt
zu schmeißen. Melde dich bei Eva.
Also ja, geil. So ergeben sich die Kontakte hier im Podcast-Interview. Genau. Ja. Und die hat das dann illustriert.
Die hat das illustriert, was auch total spannend war. Ich hatte ja nur diese Geschichte im Kopf. Und dann zu sehen, wie jemand anders die empfindet, wie sie diese Geschichte gesehen hat, wie sie die Charaktere gesehen hat, das fand ich total cool.
Also wie die Geschichte quasi lebendig geworden ist und bildlich geworden ist.
Genau.
Also so lebendig war sie vorher schon, aber sie ist ja dann sichtbar geworden. Also
genau. In meinem Kopf war die, ich hatte keine konkreten Bilder vor Augen, aber irgendwas schwummert da ja so rum, wenn man das schreibt. Also ich habe die anders gesehen, aber weder besser noch schlechter. Ich fand es einfach nur spannend zu sehen, wie jemand anders das sieht.
Crazy. Und wir haben gerade über Schulsystem gesprochen, da will ich auch nochmal zukommen, weil ganz ehrlich, keiner hat dir in der Schule beigebracht, wie man fotografiert, keiner hat dir beigebracht, wie man Kinderbücher schreibt, man hat dir Mathe, Deutsch und Englisch beigebracht, wo du dich heute fragst, so okay, kann ich schon ein Buch schreiben, ist super, dafür gibt's mittlerweile auch schon echt gute Tools, muss man sagen, ne?
Ja.
Und da ist einfach die Frage, wie hast du das Schulsystem erlebt?
Ja, katastrophal. Also ich bin auch hier in Hamm zur Schule gegangen und bin dann nach der 10. Klasse abgegangen, auf Wunsch der Schule sozusagen. Also ich war ein schlechter Schüler. Und ich glaube, im Nachhinein manchmal daraus hat sich bei mir auch sowas wie so ein Ehrgeiz entwickelt, in irgendetwas gut zu sein. Voll. Weil das schon auch am Ego kratzt natürlich. Wenn man immer, also das war auch wirklich, da wurde man teilweise vorgeführt und mal nach vorne an die Tafel. Das war immer so ein Horrorszenario, genau. Also ich habe die Schulzeit schön in Erinnerung, einfach die Episode im Leben.
Ja.
Aber die Schule, das ganze Schulsystem an sich, das ist natürlich für so Menschen wie mich, die dann ein bisschen vielleicht anders, auf eine andere Art und Weise lernen, ist das oft vernichtend, muss man sagen. Und wenn ich dann daran denke, meine Kinder irgendwann eines Tages zur Schule zu schicken, da kriege ich Bauchschmerzen, wirklich.
Und du hast dann aber Fachabi gemacht, oder? Also du hast gerade gesagt, du warst grottenschlecht. Da habe ich gesagt, naja, Simon, das ist der zweithöchste Schulabschluss im deutschen Bildungssystem, ne?
Ja, da sind meine Eltern dann reingegrätscht. Die haben dann, ich bin super witzig im Nachhinein, sind wir mal zum Berufsförderungswerk. Es gibt von der Arbeitsagentur gibt's so eine Beratung. Das war so richtig. Die haben mich dann eine Stunde ausgefragt, was machst du denn eigentlich gerne? Was interessiert dich denn so? Und dann gab es halt die Möglichkeit, in Unna war das, noch ein Fachabitur in Kombination mit einer Ausbildung zu machen.
Aha.
Und mit diesem Fachabitur wiederum kann man dann auch an einer Kunstakademie sich bewerben. Genau.
Also warst du künstlerisch schon immer gut?
Ich habe schon meine Playmobil-Landschaften, wenn ich die fertig aufgebaut hatte, wurden die auch abfotografiert.
Geil.
Also mein Papa hatte so eine analoge Spiegelreflex, die habe ich mir dann ausgeliehen und habe da Fotos von diesen Landschaften gemacht. Auch rückblickend irre zu sehen, dass da schon immer irgendwie sowas in einem schlummerte.
Ja, cool. Ja. Also ich finde Fotografieren super. Ich habe letztens auch noch zu einer Fotografin gesagt, das kann doch nicht so schwer sein, du musst mir das mal beibringen. Ich hatte nämlich eine analoge Kamera, so wo du nachher noch einen Film entwickeln musstest und so. Ne? Mhm. Aber ich habe die Technik dahinter finde ich einfach doof. Also so, ich habe einen Blick für Menschen, ich kann die sehen, aber ich kann hinter dem Fotografen stehen, der es nicht kann und dem sagen, was für Bilder ich haben will. Weißt du, also ich kann dem Fotografen, der quasi keinen Plan von Menschen hat, der nur gut fotografieren kann, dem kann ich dann sagen, hey, du musst es so machen und so machen. Und dann haben wir schon irgendwann so gelacht und haben gesagt, okay, wir machen ein Co-Shooting. Also wir nennen das Coaching und Shooting. Also der eine fotografiert, der nächste sagt, was er haben will. Und dann machen wir damit Menschen sichtbar.
Das ist aber super spannend, ein super spannender Punkt, denn das Fotografieren wird ja immer einfacher. Also ich selber ertappe mich dabei, wie ich bei Jobs manchmal im Automatikmodus bin. Nur noch ausschließlich die Blende einstelle. Also einer von tausenden Faktoren. Das war ja bei einer Spiegelreflex musstest du so viel bedenken. Und ich glaube, da geht auch die Richtung hin, dass irgendwann wirst du so einfach handwerklich einwandfreie Fotos machen. Aber
die situativen Aufnahmen.
Genau, damit hast du noch lange nicht irgendwie einen Blick oder ein Gespür für eine Situation. Und ich glaube, das wird immer wichtiger, dass du irgendwie auch dich ein bisschen abhebst von einem technisch perfekten Foto. Vielleicht kann das ruhig mal ein bisschen verwackelt sein oder unscharf oder was auch immer, wenn es eine
Atmosphäre ist. Ist ja mittlerweile auch ein Stil, ne? Unscharfe Bilder zu machen.
Ja, also.
Aber ich habe zum Beispiel, also da kommen wir auch gleich noch zu Videografie. Ich hatte einen Lehrer, Björn Sprenger, der hat damals bei meiner Abi-Feier zu mir gesagt, wenn du findest, was du liebst, bist du unendlich gut darin. Mhm. Ich glaube, das war der wichtigste und wertvollste Satz, den man mir in meiner Schulzeit hätte mitgeben können. Und kann diesen Antrieb, dieses ich will jetzt was gut machen, total nachvollziehen. Also ich bin dann im Konzern gelandet, fand ich fürchterlich und dachte, und das sollst du jetzt 40 Jahre machen hier? Mhm. Nee, das machen wir nicht. Und daraus hat dann auch immer wieder dieser Antrieb in die Selbstständigkeit sich entwickelt. Ich habe dich letztens am Telefon gefragt, kannst du dir vorstellen, jemals wieder angestellt zu sein?
No way. Nein. Also ich kriege das ja in meinem Freundeskreis mit, auch das hat sich ja aufgelockert mit Homeoffice und das ist teilweise keine festen Arbeitszeiten, da hat sich ja viel getan, aber ich meine, ich war 2 Jahre angestellt und das war in der Werbeagentur, davon träumen ja wahrscheinlich auch noch viele, dass das ein toller Job ist, aber auch da wusste ich, was ich jetzt heute in einem Jahr machen werde, nämlich wieder diese Veranstaltung vorbereiten oder wieder diesen Prospekt entwerfen und dieses dass man einfach immer weiß, was auf einen zukommt.
Und immer wieder das Gleiche.
Immer wieder das Gleiche. Und immer wieder.
Ich hatte gestern so richtig spannend, ich kriege ganz häufig dieses Argument, lass mal kurz drüber reden, das passt gerade so gut, Angestelltenverhältnis gibt mir Sicherheit.
Mhm.
Ist das so? Also für dich?
Ich meine, jetzt mit 2 Kindern da kann ich das ein oder andere ein bisschen nachempfinden, voll, dass man auch Sicherheiten benötigt
im Leben. Man wird aber, glaube ich, als Eltern auch nochmal so ein bisschen sicherheitsbedürftiger. So, da, man denkt so, nichts ist mehr sicher, Kinder zeigen dir das ja hardcore, ne?
Da verändert sich nochmal viel im Leben, genau. Und auch durch sowas wie Corona oder Unvorhersehbarkeiten im Leben, Krankheiten, die kommen, voll, etc., dass man nicht weiß, was mache ich denn das überhaupt mit Mitte 50 oder mit Mitte 60? Werde ich das alles noch überhaupt, wird das alles noch so stattfinden, wie ich mir das jetzt vorstelle? Aber es hat sich irgendwie so ein Grundvertrauen bei mir da manifestiert. Also, es
geht immer weiter.
Also wenn, das jetzt, auch wenn es jetzt 15 Jahre gut gegangen ist, was soll passieren, dass auf einmal alles zusammenbricht? Und auch wenn das passieren sollte, bin ich da so optimistisch, was anderes zu finden, was mir wieder Freude bereitet. Oder?
Und da sind wir an einem Punkt, was dir Freude bereitet. Du trägst das Vertrauen in dir durch diese lange Selbstständigkeit und auch durch dein Vertrauen in deine Stärken, dass du weißt, wenn das mit der Fotografie und allem, was du gerade tust, nicht mehr funktioniert, dann findest du was anderes. Mhm. Also da bin ich safe bei dir. So dieses, ja, was ist, wenn du das nicht mehr machst? Ja, mach ich was anderes. Dann immer meine Antwort. Und ich glaube, das lernst du in der Selbstständigkeit auch, weil da sind wir wieder bei diesem Positionierungscharakter. Es war gut, dass du nicht so spitz positioniert bist, weil wenn du jetzt Fotograf wärst, jetzt kommt die KI und sagt demnächst, das brauchen wir alles nicht mehr, das machen wir jetzt schon. Dann kommt aber wieder was anderes. Ja. So, und ich verstehe halt ganz häufig dieses, oh Gott, die KI ist jetzt was ganz Schlimmes. Ja, bestimmt finden das viele so, aber gleichzeitig gibt es dann ja auch wieder neue Punkte. Das, was ich gerade so noch spüre, ist, du bist auch Videograf. Mhm. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also da hast du quasi, das ist deine Hauptselbstständigkeit eigentlich, oder? Oder ist das ein separiertes Ding?
Also aus wirtschaftlicher Perspektive hat sich das irgendwann zu meinem Hauptbusiness entwickelt in den letzten Jahren. Genau.
Also und witzig, dass das ja eigentlich wieder keiner weiß. Also so hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich das nicht gewusst. Ja. Weil das ist so, Simon, der ist einfach die Wundertüte in Person, sitzt hier so. Und ich, wir haben gestern noch über Videografie gesprochen. Ich habe gesagt, brauche nie wieder einen Videografen für meine Seminare. Die können das alle nicht. Ne? Mhm. Hier sitzt du hier mal
Küchentisch. Ruf ich an, hier ist meine Visitenkarte.
Ja, genau, das Universum hat dich geschickt. So, ne? Also dachte ich jetzt gerade aus und dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Witzig.
Ja. Ja, habe ich auch nie irgendwie drauf angelegt, aber als Fotograf wirst du einfach unfassbar oft gefragt, kannst du nicht auch ein bisschen Video? Hier, guck mal die Szene, halt doch mal einfach drauf. Und da habe ich mich immer gegen gewehrt, habe gesagt, nein, das ist nicht mein Business, das kann ich nicht. Aber das hat irgendwann so überhand genommen, dass ich gesagt habe, das komm, ich probiere es mal. Ich kenne ja auch durch mein Studium unfassbar viele Leute aus dem Bereich. Mhm. Und dann habe ich das einfach mal ausprobiert und das wurde immer größer und mittlerweile sind wir da ein richtiges Team. Ich habe noch eine, die Veronika eingestellt, die kümmert sich noch so ein bisschen ums Projektmanagement und da sind wir jetzt echt groß gewachsen und genau.
Und ihr macht das quasi für Unternehmen, für Selbstständige, also Image-Videos?
Genau, also auch, ich würde mal sagen, 50% Event-Dokumentation, Event-Filme. Und das andere sind so ein bisschen, ja genau, Image-Videos, Case-Studies, also Fallbeispiele außer freien Wirtschaft. Hier, guck mal, für den Kunden haben wir das gemacht. Schaut euch an, es ist gut geworden.
Ah, geil. Und gerade da kann ich mir das richtig gut vorstellen, weil du kannst einfach die Situation, also solche Videos, also gerade so Videos kann ja vielleicht jeder machen, aber es geht ja genau um die Emotions, also um den Emotionstransport des Videos, ne? Also irgendein Video zu schneiden ist das eine, aber die Energie und die Emotionen zu transportieren ist ja das, was es am Ende hin in der gerade im Marketing braucht. Also
ja, genau. Video ist echt, das ist nochmal eine eigene Welt für sich. Man braucht auch sowas wie so ein Taktgefühl. Ein guter Ton ist unfassbar wichtig. Also da treffen, ich finde, das ist das Spannendere, dass da so viele Welten aufeinandertreffen. Du brauchst für ein gutes Video schon Talente aus verschiedenen Bereichen. Und das ist irgendwie schon.
Ich habe letztens auch so ein Video gesehen und dachte, ach guck mal, jetzt musst du auch noch Drohne fliegen können, um das richtig gut zu machen. Also das wird ja auch immer weiter, ne? Also das war so ein Video aus Köln, flog die Drohne über den Rhein, dann war es ein Seminar in einem Hotel, also da ging es auch um Hochzeiten und so weiter. Und ich dachte so, ach spannend. Also das ist aber auch schon mega hochkarätig gemacht für so ein Seminar, ne? Da denkt also das finde ich, es macht ja auch schon einfach, letztlich ist deine Arbeit, die du machst, nach hinten raus, ja, das Produkt, was der Kunde verkauft. Und ich glaube, das ist den wenigen, also natürlich ist nicht deine Verantwortung, aber je besser die Qualität in dem Bereich ist, je besser der Transport der Emotionen ist, desto besser verkauft sich ja am Ende auch mein Produkt. Mhm. Also.
Und da hat sich aber auch, das hat sich auch gewandelt. Auch da dachte ich immer, ich kann ja nicht für irgendwas werben. Ich bin kein Werber, ich mache keine Werbeshootings, keine Werbevideos. Ich bin überhaupt nicht, da fühle ich mich überhaupt nicht richtig für. Aber muss man auch sagen, mittlerweile hat sich das ja gewandelt. Manchmal fahre ich für einen Kunden 15 Standorte in Deutschland ab, dokumentiere da einfach so ein bisschen die Story behind quasi. Wie sind die Leute drauf? Ach, guck mal, der Fahrradmitarbeiter, der fährt auch Privatfahrrad und begleitet dann diese ganze Maschinerie drumherum. Und aus diesen Bildern wiederum werden teilweise Werbeplakate generiert, weil das mittlerweile auch also dieses Authentische und das Geschichten erzählen steht mittlerweile eher im Vordergrund als so diese klassische Werbung, sag ich mal.
Ja, total. Storytelling hoch 1000. Ne? Genau. Also warum wähle ich einen Bürgermeister, der mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt? Ne? Also ganz genau. Ich habe letztens noch, wir haben uns letztens noch... Schönes Beispiel. Ja, aber wir haben uns letztens am Tisch hier drüber unterhalten, habe ich gesagt, so, naja, aber also wir müssen jetzt nicht über den Bürgermeister sprechen, aber gleichzeitig war es eine Wahl eines Menschen und keiner Partei. Also ich habe die Energie gewählt, die quasi, die Menschen haben diese Energie gewählt, die auf diesem Fahrrad transportiert war. Da war Dynamik, da war Spirit, da war Jugendlichkeit. Hast du das Video gemacht?
Nein, habe ich
nicht. Okay, aber weißt du, da habe ich so gedacht, ich habe es auch nicht gewählt, das würde ich auch nochmal sagen. So, ne? Und nicht, dass ihr gleich Ärger gibt, aber mein Papa, der übelste CDU-Politiker. Ja. Aber da habe ich halt noch zu Sascha gesagt, weißt du, da wählst du keine Partei mehr, da wählt der Mensch am Ende die Energie, die hinter dem Video und hinter dem Marketing steckt. Ja. Und
aber zwei Punkte dazu, das ist ein gutes Beispiel, dieser politische Wahlkampf, weil die andere Partei, der CDU-Politiker, können wir jetzt offen darüber sprechen, hier geht es um Hamm, der hat einfach diesen klassischen das kam überhaupt nicht an. Und vielleicht nochmal eine interessante Geschichte dazu. In Coesfeld, der Nachbarstadt von Hamm, da hat eine Freundin, würde ich fast sagen, eine gute Bekannte von mir, die ist da Bürgermeisterin geworden. Und die ist in überhaupt keiner Partei. Die ist parteilose Oberbürgermeisterin. Die ist genauso alt wie ich, also 37, relativ jung. Und die hat einfach einen phänomenal authentischen Wahlkampf hingelegt. Voll. Und ich habe die begleitet fotografisch. Und das unterlegt nur das, was du gerade gesagt hast.
Dass also das ist für mich so klar. Ich sage halt auch immer zu Sascha, ich glaube, wenn ich in die Politik gehen würde, mich nicht meiner Partei zuordnen würde und einfach mein authentisches Sein, meine Meinungsfreiheit und dieses Blatt vom Mund nehmen und irgendwem nach dem Mund reden, ich glaube, ich wäre erfolgreich. Und dann lachen wir immer und dann sagt er immer so, ja, aber da ist keine Zeit für. Und das ist auch nicht das, warum du auf dieser Erde bist. Also weil ich auch so ein Gerechtigkeitskämpfer bin und ich glaube, das kannst du in der Politik mal schön an den Nagel hängen. So. Also vor allem so Bürokratie finde ich auch ganz schrecklich. Aber ja, das ist ein super geiles Beispiel, weil da ist einfach der Transport. Es ist am Ende egal, welche Partei dahinter stellt, ich wähle den Menschen. Und das ist ja auch das, wo du Menschen sichtbar machst und keine Unternehmen. Also die Menschen im Unternehmen, die Energie im Unternehmen sichtbar machst, das Behind the Science quasi, also hinter den Kulissen, aber genau darum geht's ja und das liebe ich total. Also ich würde das gerne können. Ich kann mir geile Geschichten ausdenken und das ist auch zum Beispiel gestern Abend wieder so gewesen, ich habe zu Anna gesagt, wir brauchen jetzt noch ein Werbevideo für das Folgeseminar und dann sagt sie so, Alter, Christina Heinrich, es ist Donnerstagabend, nee, Mittwochabend, du hast Samstagseminar, wer hat sich das überlegt? Oder? Ich habe das dann genau in meinem Kopf, was ich will, aber mir fehlen dann die Szenen.
Ja, weißt du? Also, ich glaube, das funktioniert aber auch, das kannst du nicht so wirklich konstruieren. Nee. Also wenn du wirklich authentisch bist und jemanden findest, der das authentisch auch irgendwie in eine visuelle Form bringen kann, perfekt, aber es geht auch oft schief, wenn Leute, wenn dann, die eigentlich nicht der Fahrradfahrer sind, der Bürgermeister werden möchte, das aber dann machen oder versuchen zu verkörpern, das geht auch schnell nach hinten los.
Voll. Also, und dann ist es auch zu gestellt. Also ich zeig dir gleich im Nachgang mein Video von der Kollegin, was wirklich gut ist. Und sowas finde ich cool. Also wie gesagt, man transportiert halt Emotionen. Ich will aber auch noch kurz darüber reden, dass Simon ein super krasser Freiheitsgeist ist. Das merkt man ja auch schon, 15 Standorte in Deutschland, mittlerweile zweifacher Familienpapa und hast gerade so schön zu mir gesagt, wenn du dann so auf dem Bürgersteig sitzt und mal kurz das Unkraut zupfst, dann ist auch Kleinstadt-Symphonie angesagt.
Absolut. Ne? Ich weiß, wann die Biotonne kommt. Also Endstadium ist eingetreten.
Meinst du, jetzt können wir sterben? Nein, tun wir nicht. Aber das war das, was du dir hättest auch nie vorstellen können, wo das Leben dich hinkatapultiert hat, oder? Also das Leben hatte einen Plan.
Genau so. Und ich würde aber auch genauso sagen, es fühlt sich richtig an. Also ich fühle mich wohl. Und ich möchte es auch gerne ordentlich haben und wenn dann das Unkraut weg muss, dann muss es halt weg und genau. Aber ich denke dann immer aus einer anderen Perspektive, wenn jetzt hier jemand vorbeifährt und Simon sitzt da auf seinem Höckerchen und macht gerade Unkraut weg, hätte ich mich selber vor 10 Jahren, das wäre undenkbar gewesen.
Ja, voll. Also ich erinnere mich an die Zeiten, wo Simon Thun sich ein Wohnmobil gekauft hat und der absolute Plan darin zu wohnen. Ja, mit 2,07 Meter im Wohnmobil wohnen, das ist auch eine sportliche Nummer.
Ja, Ursprungsplan war Tiny House tatsächlich.
Ah, witzig. Aber ist nicht so flexibel, ne?
Ja, genau. Ich hatte den Wunsch, nach Hamburg zu ziehen. Aha. Und habe da erstmal nach Wohnungen geschaut. Genau, konnte ich schnell knicken. Dann dachte ich mir, okay, ich brauche irgendwie eine andere Idee. Vielleicht Tiny House. Da brauchst du dann aber auch irgendwie einen Platz, du brauchst einen Strom, Wasser, du brauchst gewisse Grundvoraussetzungen. Und dann dachte ich mir, ach komm, wenn schon Tiny House, dann kann ich auch ein Wohnmobil mir kaufen. Und das habe ich dann auch gemacht. Habe auch ein paar Monate drin gelebt.
Und dann kam die Frau in dein Leben, die heute deine Frau ist und die Mutter deiner beiden Kinder. Ne?
Ganz genau. Die hat meinen Traum zerstört. Nein, es kam genauso, wie es kommen musste. Und genau, hier Hamm ist ja ziemlich in der Mitte von Deutschland. Mhm. Dann habe ich immer wieder Zwischenstationen erst hier gemacht, habe Wäsche gewaschen, habe geduscht. Aber daraus wird dann ganz schnell, okay, ich ziehe wieder zurück in die Heimat.
Richtig cool. Und gleichzeitig kannst du, sind wir, glaube ich, auch sehr ähnlich, dieses Weltenhunger. Also so, ich muss raus in die Welt. Also so Koffer packen, ab ins Auto und egal wohin.
Ja.
Gleichzeitig genauso verstehen wir die Kleinstadt-Sinfonie.
Ja, total.
Also Kleinstadt-Sinfonie, wo gehst du heute essen? Ach, komm, immer ins gleiche Restaurant. Wo gehen wir heute essen? Ach, zum Media. Ja, okay, das ist zum Media. Ja. Also weißt du so, hier gibt es eine Pizzeria, in die man geht, ein Sushi-Restaurant, ein gut bürgerliches. Ja. Und da hat jeder auch sein eigenes Restaurant. Es gibt schon mehrere, aber ich finde das immer sehr bezeichnend.
Ja, das stimmt. Das ist halt, das hat es auch erst ein bisschen schwierig gemacht für mich, auch mich auf Hamm wieder festzulegen, weil es einfach so die Heimat auch ist. Man kennt einfach schon alles, aber da wiederum, wenn man Kinder bekommt, finde ich, ist da nochmal ein ganz anderer Perspektivwechsel. Also realistisch, wie oft geht man dann wirklich noch in irgendwelche fancy Restaurants oder feiern? Voll. Und ich muss sagen, das fühlt sich auch wieder richtig an. Einen schönen Fahrradausflug oder irgendwie nach draußen in den Wald. Das hat man ja schon alles hier, genau.
Und wo du bist jetzt umgezogen mit deinem Büro? Hast du mir heute erzählt?
Ja, genau.
Oder auch diese Woche ist es dran, ne?
Tatsächlich, vor 3 Tagen bin ich wirklich umgezogen auf die Zeche Heinrich Robert. Da entsteht gerade auch...
Das sieht richtig cool aus.
Ja, es ist der Hammer. Also das wird auch... habe ich mir heute Morgen noch gedacht, da muss ich auch irgendwie ein Projekt draus machen.
Ja, voll.
Also ich war da auch mit meiner 3-jährigen Tochter und die sagt, Papa, warum ist denn hier so ein Turm? Und da habe ich ihr versucht zu erklären, was da Menschen mal unter Tage gemacht haben, wofür wir Kohle gebraucht haben. Und da ist mir mal so eingefallen, also wir sind wirklich die letzte Generation, die das irgendwie noch in der Realität mitbekommen hat. Und das mache ich mir, glaube ich, zur Aufgabe, in irgendeiner Form zu dokumentieren, was da auch gerade so stattfindet. Und dass da auch wieder sowas, dass die da so Kreative und Künstler hinholen, das finde ich richtig gut.
Voll. Und vor allem halt auch so dieses, die Energie ist halt einfach crazy. Gerade in dem, also es hat jetzt auch lange gedauert, bis dann auch einfach die ersten da eingezogen sind, glaube ich.
Total. Und, ich habe mir vor 3,5 Jahren schon mal ein Büro da angeguckt.
Ja, genau. Also so war auch irgendwie mein Plan, eine Freundin von mir auch, und die ist jetzt schon woanders hingezogen, weil sie da einfach gesagt hat, ich kann nicht so lange warten, das ist nicht möglich, wir haben gekündigt, ne?
Ja.
Und gleichzeitig ist es aber auch so dieses, da ist was Altes geschlossen worden und jetzt sind quasi diese alten Hallen, die ja auch eine krasse Aufbruchsenergie haben und die Deutschland ja auch weit nach vorne gebracht haben, wieder offen. Also Sascha gesagt, das macht bei mir auch irgendwie so diese Gänsehautmomente, wo ich denke, krass, jetzt ziehen da neue Menschen ein und jetzt gibt es da irgendwie auch einen Neuanfang. So, ne? Und wie du es halt aussagst, wenn ich meiner 10-jährigen Tochter erzähle...
3-jährigen.
Ja, meine ist 10.
Ach so, entschuldige.
Aber ist egal, die 3-Jährige versteht es noch weniger als die 10-Jährige. Die 10-Jährige sagt, wir wohnen ja hier, wo wir jetzt gerade unser Podcast-Interview machen, auch auf einem alten Zechengelände. Ja. Ne? Und wenn du die fragst, was ist denn das, dann sagt die, keine Ahnung.
Mhm.
Dann sagt sie immer, ist das die Kohle, die Opa auf den Grill schmeißt? Also nee, Toni, so nicht. Ja. Also damit haben Leute damals ihre Häuser geheizt.
Ja.
Das versteht die gar nicht.
Und noch sind da die Namensschilder an den Spinden.
Ach,
und du gehst da durch die Waschkau und siehst da diese die Waschkörbe von der Decke hängen und kriegst eine Vorstellung davon, wie viele Menschen da auch parallel gearbeitet haben.
Krass.
Und das ist schon irgendwie unfassbar. Da gehst du durch und bekommst wirklich Gänsehaut.
Dann müssen wir mal vorbeikommen.
Ja, gerne.
Richtig geil. Ja, also du bist ein kreativer Kopf. Wir finden dich wo? Wir verlinken das alles mal in den Shownotes. Ne? Du hast eine Homepage und so.
Ich habe eine Homepage,
genau. Da ist nichts über Fotografie zu finden oder Hochzeitsfotografie ist da nicht zu finden.
Hochzeiten, genau. Also mein Main-Business sind...
ist wirklich Videografie und...
das, genau, findest absolut. Du alles. Mhm.
Ja, cool. Danke, Simon, für deine Ehrlichkeit, für dein Dasein und ich hoffe, du trägst noch ganz viel Kreativität in die Welt.
Danke, Christina, für die Einladung.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne oder bewerte sie auch gerne und wir trinken jetzt noch Kaffee.
Genau,
wir sind nicht, was wir tun.